Ja, Geschwister, lasst uns auf den Predigtext schauen. Werdet vielleicht etwas überrascht sein. Es ist ein kleiner Rücksprung im Fortgang des Johannesevangeliums. Das war aber der Gesundheit geschuldet. Ich werde versuchen, dass der entsprechende Zusammenhang immer noch sehr deutlich wird, denn der ist wirklich heute auch wichtig. Da basiert vieles der Aussagen drauf. Schauen wir in das Johannesevangelium im Kapitel 16. Die Verse 25 bis 33. Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 25 bis 33. Ich lese uns den Text. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinen Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sprechen zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand frage. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr jetzt? Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat, und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ja, Geschwister, wir haben es in den Predigten schon mehrfach erwähnt. Wir betrachten im Johannesevangelium im Besonderen die letzten Reden unseres Herrn. Seit Kapitel 12, wenn ihr das betrachtet, war schon Karfreitag, also seitdem ist es eigentlich in der letzten Woche und die letzten Reden zu unserem Herrn. Dann sieht man auch schon, dass der Evangelist Johannes besondere Schwerpunkte in sein Evangelium setzt. Er ergänzt die anderen Evangelisten, insbesondere dann auch unter dem Gesichtspunkt eines reifen Apostels. Und es ist interessant, wo er die Schwerpunkte setzt, wenn ihr das Evangelium betrachtet. Er setzt die Schwerpunkte bei seinem Wesen, wie er ist, wie Jesus ist. Dürft ihr gerne überprüfen. Und insbesondere natürlich auch von den aufkommenden Irrlehren seine Gottheit, die dort dargestellt wird. Aber sein Wesen, das ist schon ein Schwerpunkt. Und auch, wie er in seinem Wesen mit vielen, vielen in persönlichen Gesprächen sie geführt hat. Bedenkt nur die Frau am Jakobsbrunnen. Nikodemus, was wir alles bei anderen nicht finden. Er setzt da Schwerpunkte im Wesen unseres Herrn. Und so schreibt er auch schon im Kapitel 1, und das finde ich ist eine gute Beschreibung dessen, aber von dem Wesen: Von seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das ist das, was ihn geprägt hat. Und schaut, wir haben jetzt hier sogar besondere Worte. Ist euch das aufgefallen? Es sind so die letzten offenen Worte neben dem hohenpriesterlichen Gebet, das ja dann eher allgemein war, aber die letzte direkte Ansprache an seine Jünger. Da sind wir jetzt gerade. Und hier die allerletzten Worte. Ich will da keine Lehre draus machen, aber es zeigt schon manchmal den Charakter und das Wesen von Menschen, wenn sie so kurz vor ihrem eigenen Ende stehen, was sie da noch sagen. Wisst ihr, was Martin Luther gesagt hat? Gesagt haben soll, man muss immer ein bisschen Vorsicht sehen, das ist klar. Er hat gesagt, wir sind Bettler. Ich denke, das passt auch zu ihm ganz gut. Ne? Wenn man so seinen Lebenswandel sieht, der immer einen gnädigen Gott gesucht hat und den auch gefunden hat. Aber er hat dann doch am Ende seines Lebens wieder gesehen, er ist Bettler. Und seht ihr, auch das war bei Martin Luther sicherlich so. Es hatte immer so sein, oder sehr häufig einen persönlichen Bezug, dass sie ihr eigenes Leben reflektiert haben. Wir dürfen jetzt schon fragen, ist das bei unserem Herrn auch so? Und wir sehen, denke ich, da schon einen Unterschied. Was macht ihn hier aus? Und das ist ein Grundsatz, ein Prinzip, eine Haltung, die ich heute wirklich mit euch herausarbeiten will. Weil es sich so abgrenzt und doch sein Wesen ja so zeigt. Und deshalb ist es wirklich, dass wir erstmal eine allgemeine Sache, nämlich unser Herr, der Diener, der Seelsorger, der sich verzehrende Liebende, dass wir uns das erstmal anschauen. Und dafür brauchen wir das ganze 16. Kapitel. Ja, letztendlich seine ganzen Abschiedsreden. Und danach werden wir, wie das in der Auslegungspredigt so ist, die einzelnen Verse uns anschauen und anwenden auf unser Leben. Schaut, wenn ihr den Fortgang des Johannesevangeliums wirklich in der Kontinuität betrachtet, ist es schon faszinierend, was wir hier in dieser Woche vor seinem Tod erleben. Da kommen schon im Kapitel 12 die Griechen zu ihm. Das war genau noch in dieser Woche, müssen wir uns überlegen. Und das war eine Riesenwertschätzung für unseren Herrn, oder? Die Jünger, die hegten dann wieder die Hoffnung. Ah, es wird vielleicht doch nicht so schlimm kommen, wie er es angedeutet hat. Vielleicht kommen wir doch noch zu der Ehre. Er aber offenbart die zentrale Botschaft seines Lebens. Wir sind hier so bei den Rahmenbedingungen, was ihn hier begleitet hat, dass ihr den Zusammenhang seht. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Stirbt es, oder fällt es in den Boden, bringt es reichlich Frucht. Warum zitiere ich das hier? Er fügt nämlich etwas an in diesem Zusammenhang. Es geht ihm um die Rettung von Menschen. Er wusste genau, was jetzt passieren würde. Er kennt um die zukünftigen Dinge. Und wisst ihr, wie er dazu gestanden hat? Müsst ihr den Vers mal lesen. Seine Seele war bestürzt. Nicht der lockere Gott, der in Kenntnis, dass er ja auferweckt, dass er selbst das Leben wieder nehmen durfte. Ne? Er sagt das von sich selbst. Ich darf das Leben selbst wieder nehmen. Der aber trotzdem nicht sagen konnte. Boah, das geht mich nichts an. Das mache ich so mit links. Es betrübte seine Seele. Das machte ihm Angst. Das soll mir vor Augen führen. Was machte ihm Angst? Die Sünde der ganzen Welt, die er tragen sollte, die er getragen hat. Die Taten aller Diktatoren, oder? Auch deine und meine. Das sind die Umweltbedingungen. Das, was ihn hier prägte. Und das ist hier nicht weg. Das ist immer noch das, was ihn hier auch beschäftigt. Aber sehen wir, wenn uns schwierige Dinge vorausstehen, wo ist dein Blick? Ist es nicht so, dass wir dann sehr schnell gekennzeichnet sind von den eigenen Problemen, dass wir so einen starren Blick auf uns bekommen? Oh, da muss ich aufpassen, wird es lauter. Dass wir nur noch uns sehen, unsere Probleme und jegliche Sicht für die Umwelt verlieren. Vielleicht habt ihr es ja mal gehabt, Vorstellungsgespräch, eine große Prüfung, vielleicht auch eine schlechte Diagnose. Da ist was zu sehen. Wo ist unser Blick? Haben wir noch die Möglichkeit, dann wirklich auf andere zu schauen? Seht, er war betrübt im Herzen. Aber wie geht er hier vor? Die ganzen Abschlussreden sind eigentlich eine Seelsorge an seinen Jüngern. Eine Ausbildung. Was müssen sie noch wissen? Eine Sorge. Lest das mal unter diesem Gesichtspunkt. Er will sie vorbereiten, die Welt wird sie hassen. Sie müssen noch lernen. Er stellte ihnen die Fußwaschung vor, wie er sie reinigt und wie sie sich reinigen lassen sollen. Und das ganze Kapitel 16 ist nichts anderes als Auferbauung und Mutmachen. Die Traurigkeit hat euer Herz erfüllt, sagt er zu ihnen im Kapitel 6, im Vers 6 vom Kapitel 16. Warum? Weil er gesagt hat, dass die Welt sie hassen wird und dass er weggeht. Was sagt er ihnen zu? Es ist so faszinierend, wirklich. Er sagt, es ist gut, dass ich weggehe und der Geist kommen kann. Und es ist gut für euch, weil er überliefert die Welt über ihre Schuld. Er ist ein Mitstreiter von euch, wenn ich nicht mehr da bin. Er hilft euch. Der Geist, er wird noch mehr tun. Er ist euer eigener Schatz. Er ist eure Wegweisung. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Theologisch, also vom Wissen her, aber auch praktisch im Lebensumsetzen. Sie sind nicht ohne Führung. Das will er ihnen ja damit sagen. Er sagt genauso im Vers 14 dann, der Geist wird mich groß machen. Sie werden ihn weiter im Blick haben. Er wird nicht ihr Blick sein, sondern der Geist wird immer von ihm nehmen und ihn groß machen. Bei allem Positiven, was dort kommen wird, es bleibt nicht dabei. Er öffnet ihnen insbesondere das Gebet. Schaut es euch an. Da, wo die Jünger bis dahin, wir lesen gar nicht viel von dem Gebet der Jünger, ist euch das mal aufgefallen? Hier will er sie im Besonderen dazu hinführen, dass sie jetzt hinzutreten dürfen, in seinem Namen beten können und dass es ein, wenn es in seinem Namen wirklich geschieht, ein erhörliches Gebet ist. Denn auch wenn meinetwegen der Geist bei ihnen ist, blieb für sie doch immer noch, sie hatten alles aufgegeben. Wir machen das uns so einfach, nur dass wir die Jünger immer sagen, ach, das war doch nicht schlimm für euch. Sie hatten alles aufgegeben, klar hatten sie das. Und dann standen sie plötzlich vor dem Nichts und er richtet sie hier vollkommen aus. Seht ihr diese Linie im ganzen 16. Kapitel? Jetzt springe ich ans Ende, weil das das Eindrücklichste ist. Weil ich finde, weil das es so deutlich macht. Verse 31 bis 33. Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, da ihr euch zerstreuen werdet und ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, das ist es, damit ihr in mir Frieden habt. Wisst ihr, was er hier tut? Die Jünger würden ihn verlassen. Martin hat das ja schon angedeutet. Das ist schon ein Ding, oder? Aber wir haben kein Recht natürlich, auf sie zu zeigen. Sie haben so viele Wunder gesehen, die messianischen Wunder. Sie haben so viel von ihnen gelernt. Sie waren überzeugt, oder? Und doch sind sie alle weg. Alle. Nicht einer ist geblieben. Da können sie schon mal schamrot werden, oder? Es war für Petrus so wichtig, dass er diese Erfahrung hatte. Für alle aber eine große Niederlage. Aber seht ihr, was er ihnen hier sagt? Er, der es alleine durchstehen musste, der Vater war nur auf seiner Seite. Und dennoch will er ihnen oder will er sie hier trösten. Merkt ihr das? Dass wenn sie verstehen, wir haben in der schwierigsten Stunde unseren Herrn allein gelassen, so will er ihnen jetzt schon sagen, wenn sie an ihrer Schuld verzweifeln, ich habe es doch schon gewusst. Und ihr könnt Frieden in mir haben. Seht ihr den Zusammenhang? Er hat genauso damit zu kämpfen, dass er die Sünde der Welt tragen muss. Und dennoch bleibt er alleine der, der seelsorgerlich ist. Der ihn sogar noch ja ein Stück weit in ihrer Schuld sie noch auferbauen will, dass sie an ihrer eigenen Schuld nicht verzweifeln. Ich denke, es gibt hier zwei ganz wesentliche Anwendungen für uns und unser Leben. Zwei im Bereich, die uns zu Gott treffen und zwei, die dann auch unser Verhalten regeln sollen. Ich hoffe, es ist halbwegs ja von mir rübergekommen, wie unser Herr hier ist, wie seelsorgerlich er ist mit seinen Jüngern. Er ist heute nicht der andere. Er ist kein anderer, das ist unser Herr. Er kennt deinen Zustand. Natürlich deinen grundsätzlichen Willen, ihm zu gehorchen. Und er ist in allen Dingen besorgt um dich. Was wir alles gehört haben, hier in diesem 16. Kapitel, es gilt auch dir. Er ist besorgt um dich. Kennt ihr die Stellen im 1. Petrusbrief? Er ist besorgt um dich. Er hat das gute Werk begonnen, das ist dann der 1. Korintherbrief. Gott ist treu, er wird es auch vollenden. Er will, dass du zum Ziel kommst. Egal welche Stellung du hast. Er will ja dir Zuversicht geben, dass du dir Anfeindungen der Welt oder vor den Anfeindungen der Welt nicht erliegst. Auch wenn es natürlich gefährlich ist, Christ zu sein. Du kannst belächelt werden. Und das sind bei uns in diesem Land hier wirklich nur die kleinen Dinge. Er gibt den Geist. Er gibt die Kraft zur Veränderung. So wie er in den Jüngern gegeben hat, auch wir haben die Möglichkeit, verändert zu werden. Und das Ziel war, das hat er auch gesagt, die völlige Freude, zu der er sie hinführen will. Er reinigte uns in den Predigten über die ganzen Grundsätze. Er reinigte uns über sein Wort, dass wir wirklich wieder sehen, was trägt im Leben? Was trägt im Leben? Das macht ihn aus. Er ist der Fürsorgende. Und sehen wir gerade in dieser Stelle mit den Jüngern, die so schuldig geworden sind, dass er nie enttäuscht ist von uns. Er kennt dich. Er ist nie enttäuscht und ist ein Gott der Güte. Merken wir das nicht daran? Er will selbst den in Schuld Gefallenen auferbauen. Ist es nicht so, dass er das damit auch zum Petrus sagt und zu Johannes? Johannes, du hast mich auch verlassen, obwohl deine Liebe so groß war. Zu Petrus sogar besonders. Ich wusste, dass jenes große Wort von dir, ich werde dich niemals verlassen, ja, dass deine Schuhgröße doch ein bisschen zu groß gewählt war, dass du gefallen bist. Und dennoch habe Friede in mir. Ich war nicht allein, sondern der Vater hat mich im Besonderen getröstet und gestärkt. Und ich bin trotzdem, obwohl du so bist, für dich gestorben. Ist es nicht auch bei uns so? Klar, wir haben neues Leben aus der Wiedergeburt. Neues ist geworden, sagt der Korintherbrief. Aber ist es nicht so, dass wir auch noch sündigen können, auch wenn wir es nicht wollen? Wir haben einen hohen Priester. Wir haben nicht einen hohen Priester, so muss ich sagen, ist die doppelte Verneinung. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mithaben könnte mit unseren Schwachheiten. Er kennt unser Wesen. So wie die Jünger auch kannte. Er war aber ohne Sünde. Das sagt der Hebräerbrief. Schaut, ich will die Sünde nicht kleinreden in unserem Leben. Das ist genau das Gegenteil, was ich will. Aber ich will dir doch deutlich klar machen, es ist nicht das Letzte, auch in unserem Leben nicht. Er will auch uns, wenn wir gefallen sind, aufrichten. Und er vergibt gerne. William MacDonald hat das mal sehr gut ausgedrückt, in diesem Zwiespalt, in dem wir stehen. Das ist die eine, die verantwortliche Seite. Er sagt, Herr Jesus, ich weihe mich dir ganz neu. Ich will, also das soll ein Gebet sein, was wir jeden Tag sprechen. Herr Jesus, ich weihe mich dir heute ganz neu. Ich will, dass du mein Leben heute in die Hand nimmst und zu deiner Ehre gebrauchst. Ich bitte dich, mich vor Sünde zu bewahren und allem, was deinem Namen irgendwelche Unehre macht. Das ist unsere Verantwortung, klar. Aber wir dürfen auch, wenn wir gefallen sind, bei allen Willensentschlüssen, die wir in unserem Leben zur Heiligung zu Recht tun, dürfen wir aber auch Frieden haben, dass er unsere Schuld und unser ganzes Wesen vergeben hat. Die zweite Anwendung ist das, was dann unser Leben betrifft, was wir von unserem Herrn auch lernen sollen. Schaut, ich habe die ursprüngliche Haltung unseres Herrn genannt. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und dann Frucht bringt. Er hat weggesehen von sich selbst. Er hat ausschließlich auf die Jünger geschaut. In den schwierigsten persönlichen Umständen. Ist es nicht ein Vorbild? Mach das doch ganz praktisch einmal. Eine Predigt kann so furchtbar theoretisch sein. Man kann sich das adrett anhören. Toll. Wir gehen vielleicht ergriffen sogar noch weg. Aber nimm es dir doch mal vor. Nimm es dir in dieser Woche vor. Das ist ernst gemeint. Mike verteilt ab und zu mal im Hauskreis so Hausaufgaben. Mach das mal. Nehmt euch wirklich mal vor, trotz eurer Umstände mal wirklich euch ganz bewusst in die Nöte und die Sorgen, in das Wesen von Familienangehörigen, von Arbeitskollegen, von Schulkollegen oder von Geschwistern hineinzudenken. Und dann wirklich mal Seelsorge zu betreiben. Zu beten vielleicht dafür. Seht, das ist ein Paradoxon des Glaubens. Immer, wo du dich aufgibst, wirst du Freude haben. Nicht andersrum. Wo du meinst, deine eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen und du wirst sehen, es trägt nicht. Sei Diener, nicht Herrscher. Bete um diese Haltung in deinem Leben und tu es. Ist es nicht auch ein Vorbild, wie er hier mit der Schuld anderer umgeht? Ist es nicht auch das ein Vorbild, von dem wir lernen sollen? mit dem Umgang untereinander. Wir haben es heute schon gehört, ich habe es hier auch stehen, kein überheblicher Pharisäer zu sein. Zu schauen, ob Bruder oder Schwester eben im Herrn sind. Und wenn du siehst, dass sie in der Bereitschaft sind, auf ihn zu hören, kannst du über eine Menge, wir kennen die Stellen, eine Menge Sünden hinwegschauen. Du kannst wirklich hinwegschauen. Weil du weißt, sie haben denjenigen Seelsorger auf ihrer Seite, der sie führen wird. Und da musst du nicht jede Kleinigkeit auf die Goldwaage legen. Überhaupt, dass wir Geduld haben miteinander. Wir sehen so viel bei anderen. Bei uns in der Regel das Wenigste. So merkwürdig das ist. Aber haben wir wirklich Geduld mit anderen Geschwistern? Wie würde sich vielleicht unser Zusammenleben wirklich ändern? Ich hoffe, dass die Anwendungen deutlich geworden sind. Schauen wir uns die einzelnen Textpassagen an. Lest den Vers 25 nochmal. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen vom Vater verkündigen werde. Wir müssen auch hier den groben Zusammenhang sehen. Er will sie auch damit aufrichten. Was sagt er hiermit? Bis hier hat unser Herr manche Lehre und auch manche persönliche Erkenntnis, die wichtig ist im Leben, noch nicht vollkommen offengelegt. Er hatte sie angedeutet, er benutzte Bilder und Gleichnisse, über die sie nachsinnen sollten, die ihnen aber wirklich noch schwer zugänglich waren. Denkt, ein gutes Bild ist vielleicht, oder ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht das Bild des Jona, das er erwähnt hat. Und dass sie jetzt unmittelbar erleben sollten. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht in der Tiefe verstanden hatten, bis es passiert war. Bis sie dann sagen konnten im Rückgriff, das hat er damit gemeint. Und so erschloss sich ihnen dann nach und nach das ganze auch Alte Testament. Die Lehre, die Prinzipien Gottes, die Stellung der Gläubigen, gerade auch die Stellung der Gläubigen. Ich denke, das war ihnen alles noch nicht klar. Aber es fehlte ihnen die Erfahrung, die Reife und das Verständnis. Und über den Geist sollte dies anders werden. Er würde es ihnen nicht mehr nur andeuten, sondern vollkommen offenbaren. Schaut, warum war das so? Man könnte ja sagen, warum hat er nicht gleich mit ihnen offen gesprochen? Aber seht, sitzt der Jeremias hier, jetzt muss er durchhalten, dass ich was als Beispiel nehme von ihm. Wenn ich dem Silas die Aufgaben vom Jeremias gebe, was glaubt ihr, was dabei rauskommt? Ihr wisst das, ne? Der Silas ist so einer, der würde dann versuchen, noch eine kluge Antwort zu geben, ne? Und einem damit zu gewinnen. Aber ihr wisst, die scheinbare kluge Antwort hat mit der Realität nicht wirklich dann was zu tun. Unser Herr überfordert ihn. Und er schaut auch in den ganzen Jahren, mit denen er gegangen ist, was sie von ihrem Wissen her und von ihrem Persönlichen überhaupt vertragen können. Was sie in einen Zusammenhang stellen können. Kennt ihr das nicht von eurem Leben? In der persönlichen Erkenntnis? Seht ihr, bei der Bekehrung, sie ist jetzt 26 her von mir, mir war schon klar, natürlich, seine Grundvoraussetzung, dass so manches in meinem Leben nicht gestimmt hat. Gerade so als ehemaliger Katholik muss man da gar nicht viel gesagt kriegen. Nur der Weg, der war dann halt eben derjenige, der nicht klar, wie man da rauskommt. Diese lutherische Erkenntnis ist sola gratia. Ne? Aber seht ihr, ist es nicht bei euch auch so, ist es nicht schriftgemäß, dass so stückchenweise dann auch das ganze Wesen offengelegt wird? Und ich bin nicht am Ende angekommen. Dass so manche guten Motive menschlich gar nicht mehr so gut waren? Und dass man das erkannt hat, wo man vorher einfach gehandelt hat. Bis hin zu Römer 7, dass man dann vielleicht doch erkennt, alles Gute, was ich will, ich schaff's doch nicht. Versteht ihr? Es ist so ein sukzessives Führen, was wir sehen. Und so ist es hier auch bei unseren Jüngern gewesen. Und der Apostel selbst konnte dann sagen, und wir sehen das bei ihm ja auch in diesem Dreiklang, er sei der Größte der Sünder. Vielleicht habt ihr aufgepasst bei den Liedern, stand so ähnlich in den Liedern, die wir gesungen haben, auch drin. Und wir sehen, der Herr lässt seine Jünger nicht allein. Er bemisst das, was er ihnen vermittelt. Sowohl von der Lehre, wie auch von dem persönlichen Führen nach ihrer Reife. In alle Wahrheit wird er sie aber führen. Und es sind Offenbarungen, ja, die weitergehen dann als das, was die gesamte Welt weiß. Das sage ich nicht mit Überheblichkeit. Aber schaut, was die Welt ausmacht. Sie versuchen ständig irgendwo Zufriedenheit zu bekommen. Und wir wissen mehr, weil wir wissen, wo die Zufriedenheit liegt. Wo liegt der Schwerpunkt der Offenbarung hier in diesem Vers 5? Was will der Herr denn Ihnen denn im Schwerpunkt offenbaren? Ich habe jetzt das Allgemeine genannt, jetzt kommt das Spezifische. Ich werde offen vom Vater verkündigen. Welche Lehre denn bezüglich des Vaters? Seht ihr, wir müssen hier ihr Bild von Gott uns vor Augen führen. Welches Bild hatten sie? Es unterscheidet sich schon ein Stück weit, was sie an Erkenntnis hatten. Hatten sie nicht die Stiftshütte und den Tempel vor Augen? Und die vielen, vielen Opfer? Da wurde täglich geschlachtet. Da wurde täglich für die Sünden musste Sühnung getan werden. Welchen Eindruck hättet ihr von Gott gehabt, wenn ihr das jeden Tag vor Augen habt? Der Heilige, vielleicht der unnahbare Gott? Klar sind viele Dinge im Alten, in der Schrift schon vorgezeichnet. Aber ich glaube nicht, dass sie im Vorfeld das wirklich vollkommen verstanden hat. Er will sie in alle Wahrheit führen bezüglich der Lehre vom Vater. Offen vom Vater verkündigen. Er hat es auch schon im Gleichnis angedeutet. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was sie wahrscheinlich in der Tiefe auch noch nicht verstanden hat. Er selbst hatte ihnen vorgelebt, wie der Vater ist. Wer mich sieht, den sieht den Vater. Sie haben alles erlebt, in der Tiefe vielleicht fragmentarisch verstanden. Aber seht, welch Wandel dann für uns gegeben ist. Welch Wandel auch für die Jünger gegeben war, wenn dann der Apostel Paulus im Epheserbrief schreiben kann. Und da ist nämlich genau diese offen vom Vater verkündigen wirklich erfüllt. Wenn er dann wirklich sein Wesen beschreibt. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Jesus Christus. Wow, oder? Das ist dann die Erkenntnis über Gott, über den Vater. Das hat er ihnen offenbart. Und wir dürfen daran teilhaben. Wahnsinn, oder? So will der Herr seine Jünger trösten. Das Bessere kommt noch. Vertraut mir. Was können wir anwenden aus diesem Vers? Wir sehen, dass unser Herr ein pädagogisches, ein seelsorgliches, ist das bessere Wort dafür, Konzept hat für jeden Einzelnen. Er überfordert nicht. Er offenbart nach Fortentwicklung und nach geistlicher Reife. Klar fordert er uns. Er will uns hinziehen in sein Bild. Er will uns verändern. Und er macht das auch über Umstände, die uns nicht gefallen. Wer kann davon nicht in seinem Leben reden, oder? Wo er am Werk ist, wird er das auch tun. Aber wir können sicher sein, dass er nicht überfordert. Ich finde dafür immer das mitbeste Beispiel in der Schrift, den Mose. Der war so impulsiv, hat jemanden umgebracht in seinem Zorn. Und später wird über ihn gesagt, wer das nachlesen will, 4. Mose 12, Vers 3. Der Mann Mose war sehr, wisst ihr es? Sanftmütig, genau. Und Sanftmut heißt, dass wenn es um seine Ehre oder irgendwelche Dinge ging, was ihn betraf, es konnte ihn nicht mehr aus der Bahn werfen, weil er hatte seine Identität, seine Wertschätzung woanders. Das ist das seelsorgerliche Konzept unseres Herrn, in dem wir allen ausgesetzt sind, in dem wir natürlich mitarbeiten sollen. Er nimmt uns da in volle Verantwortung, gar keine Frage. Aber es hat 40 Jahre gedauert, oder? Das müssen wir auch immer mal sehen. Es war nicht von heute auf morgen so ein Schalter umgestellt. 40 Jahre Schafhüten bei dem Schwiegervater war damit drin, wo er dann wirklich dazu kam. Wie sollen wir dies untereinander anwenden? Schaut, ich denke, es ist auch klar geworden, dass wir uns untereinander nicht überfordern dürfen. Die Älteren, die Jüngeren nicht. Jeremias muss wieder herhalten. Wenn ich so manche Aussagen sehe, da sehe ich so den jugendlichen Eifer und ich sage dann immer so von mir, naja, lass ihn mal ein bisschen reifer werden, ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, dann gibt sich das. Ist schon wieder zu viel gedacht von mir, das merkt ihr, ne? Es ist ganz normal, dass ich auch mal anderen andere Erkenntnisstände zugestehe, ne? Und sage, wenn sie am Herrn bleiben, dann werden sie wachsen. Respektieren wir hier bei uns ohne eine Wertschätzung. Martin hat es ja vorhin schon gesagt, ohne eine Wertschätzung den geistlichen Stand des anderen, ohne gleich zu sagen, na Gott sei Dank, sind 100 in der Gemeinde, Nummer 95 oder der fünfte von oben bin ich auf jeden Fall das Land mehr. Ja, das ist das Schlimme, so sind wir. Ne? Immer abwägen und schauen. Wir haben nur einen Bezugspunkt und der ist der Herr selbst. Die Verse 26 bis 28. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater vor euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seht ihr, der Herr tröstet sie nicht nur mit der Erkenntnis über das Wesen des Vaters. Er stellt sie auch in eine ganz lebendige Beziehung hinein. Das macht er ihnen hier deutlich, wie das Verhältnis zum Vater aussieht. Es mutet uns hier erstmal sehr merkwürdig an, oder? Nö, wenn ich beim Vater bin, ich werde nicht für euch bitten. Mache ich nicht. Wenn der Königssohn in den Thronsaal tritt, wird er nicht für seine Freunde bitten. Aber die Logik hier ist doch noch viel beeindruckender und ergreifender. Warum ist das denn so? Weil es schlichtweg in diesem Punkt gar keines Mittleramtes mehr bedarf. Es ist gar nicht mehr nötig, dass er da dazwischen steht. Er schränkt sein Mittleramt nicht ein, ne? Nicht, dass wir es falsch verstehen. Er wird immer derjenige sein, der das Bindeglied ist, den wir brauchen, um überhaupt dahin zu kommen. Aber wenn du dort bist, dann haben wir freien Zugang zum Vater. Hier steht das Wort Phileo. Der Vater hat euch lieb, er hat euch gern, er hat euch zum Freund. Ist es nicht Wahnsinn, wenn wir auf uns betrachten? Ergreift euch das noch? Es ist so konsequent, wie Gott hier ist, wie der Vater ist, dass wir wirklich wie der Sohn Vater sagen können. Klar ist es nach unserer Stellung und im Moment noch nicht nach unserem Handeln. Aber dennoch ist es real. Es ist keine Theorie. Wir dürfen Vater sagen und es bedarf keines Mittleramtes mehr. Ich will euch mal ein bisschen helfen bei der... Oh. Kommt was? Technik ist dran. Sehr gut. Ich will euch das mal unter Beweis stellen, von wem wir da reden. Also es ist schwierig, manchmal das so richtig darzustellen. Ich habe euch mal ein bisschen was gezeigt hier vom gesamten Weltall. Das ist das beachtete Universum. Und irgendwo, wo da dieses rote Schrift ist, das soll die Galaxie sein, also die Milchstraße, in der wir uns befinden. Das ist so ein Reinzoom, seht ihr das? Es wird immer kleiner, von rechts nach links und oben dann wieder bis hin zur Erde selbst. Da oben, das ist dann die Galaxie, das ist das Sonnensystem, bis hin zur Erde. Wer hat uns da lieb? Der gesprochen hat und der mit dem Sprechen das geschaffen hat.
der mit dem Sprechen dort Materie geschaffen hat, Information, in einem Ausmaß, das wir überhaupt nicht ermessen können. Da steht ja bewusst beobachtet das Universum, ne? Da hat man noch lange nicht alles beobachtet. Seht ihr, was ich sagen will? Und dieser geniale, mächtige Schöpfer, der hat Interesse an dir. An so einem kleinen Wurm, wenn ihr das vergleicht, ne? In diesen Dimensionen. Und wenn Menschen schon was Gutes oder wenn menschliche Eltern schon was Gutes wollen, so will er es umso mehr. Er stellt ihnen hier den liebevollen Vater vor. Er ist selbst in der schwierigsten Lage seines irdischen Lebens und er schaut und macht ihnen das groß. Der Gedankengang hier ist sogar den wir im Römerbrief finden, dass Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Auf diese Stelle hieft er uns. Das ist der Gedankengang, ein Stück weit davon, was wir hier finden. Klar ist die Zusage gebunden, das seht ihr auch, ne? Weil ihr mir geglaubt habt. Das ist in der Tat das Entscheidende. Hier steht nichts, guckt euch genau an, da steht nichts von guten Werken, da steht nichts von sozialem Handeln und da steht nichts von irgendwelchen Spenden. Wir müssen uns an Jesus wenden. Ihm glauben, nichts anderes. Das zählt, wie du dich zu ihm stellst. Glaubst du, dass er die Wahrheit gesagt hat und für dich ganz persönlich gestorben ist? Vertraust du auf seine Vertrauenswürdigkeit in deinem Leben? Dass du wirklich dein Leben in seine Hände gibst? Dann hat wirklich der Vater dich lieb. Er ist um dich besorgt. Vers 29. Seine Jünger sprechen zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. 29 und 30. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand frage. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Nicht böse gemeint, aber ich will ein Beispiel wenden. Die Jünger, naja, so manche Aussage, die man so gebraucht, die dokumentiert eher das Gegenteil von dem, was man eigentlich sagen will. Claudia hatte mal eine Schülerin, war eine Berlinerin, deshalb ist das mir immer im Kopf geblieben. Sie war wirklich jetzt nicht mit den schulischen Begabungen versehen. Sie hat bestimmt andere. Aber sie war dann so von der Materie weg, dass sie gar nicht gemerkt hat nach einer Arbeit, wie schlecht es eigentlich war. Und sie sagte dann immer, so in dem Berlinerisch, das war ja einfach. Und so kommen mir die Jünger hier auch ein bisschen vor. Wirklich nicht böse gemeint, auch nicht überheblich. Schaut, was sie hier sagen, jetzt haben wir es verstanden. Und sie sprechen ja da. Ich suche gerade die Stelle, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus selbst hatte vorher gesagt, dass ich vom Vater ausgegangen bin und dort wieder hingehe. Sie haben gerade das mit dem Vater nämlich überhaupt nicht verstanden. Sie haben den Bezugspunkt noch nicht. Sie haben es später verstanden. Aber das ist ja gerade, was Jesus selbst gesagt hatte, dass der Geist ihnen das aufschließen wird. Aber sie selbst, sie hatten es nicht verstanden. Ich krieg's mal wieder weg. Nichtsdestotrotz dürfen wir sie hier auch ernst nehmen. Keine Frage. Das war aus ihrem Erkenntnisstand das, was sie sagen konnten. Es war nicht das, was Jesus war, dass er Gott selbst war, sondern sie hatten ihn erstmal als Mann Gottes gesehen, der von Gott ausgegangen ist und jetzt wieder dorthin geht. Verse 31 und 32. Jesus antwortete ihnen, glaubt ihr jetzt? Siehe, es kommt die Stunde und ist jetzt gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat, und mich allein lassen werdet, doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Wir hatten ja ein Stück weit schon diese Stelle betrachtet. Auch jetzt bleibt der Herr der gütige Hirte. Er könnte ja hier, darauf will ich im Moment hinaus, sehr deutlich und sehr hart ihre Schwäche herausstellen, oder? Ihren fleischlichen Charakter. Sie haben ihn ja alleine darstellen lassen. Wie geht er vor? Seht ihr das? Weißt jetzt nicht, wie eure Übersetzung ist? Bei mir steht da ein Fragezeichen in der Elberfelder. Manche Übersetzungen sind wohl auch, ihr glaubt jetzt? Es ist kein großer Unterschied, ne, dass er es einfach stehen lässt oder ob er es jetzt hinterfragt. Aber dennoch will ich jetzt so ein bisschen auf dieses Hinterfragen abzielen. Er hinterfragt nur. Und manches Hinterfragen ist auch in unserem persönlichen Umgang, wenn irgendwo was falsch läuft, besser, als es in harten Worten zu sagen. Warum? Weil es zu viel, viel mehr Reflexion führt von dem Betroffenen. Ist es wirklich so? Wie hart kann es ankommen, wenn man sagt, so mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Punkt 1, Punkt 2, A, B, C, guck dir in der Stelle an, Galater 5, die Früchte des Geistes, so, da ist nichts bei dir von dabei und jetzt sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, klar. Aber es kann es doch geben, oder? Ist es dann nicht besser, wenn wir wirklich wieder Herr hier vorgehen? Wir sollen ja von ihm lernen, das ist ja der Punkt. Dass wir vielleicht mal fragen oder so zum Bruder gehen, du, überleg mal, überleg nochmal dein Handeln, deine Bewertung, deine Einstellung. Glaubst du, dass es übereinstimmt? Meint ihr nicht, dass ihr mehr bewegt darüber als auf einem anderen Wege? Denn gerade in der Kindererziehung ist es gar nicht so unwesentlich. Wie viel kann einfach ein hartes Vorgehen sofort jegliche Offenheit zumachen? Da ist kein Zuhören mehr. Allein von der Art. Auf inhaltlich will ich ja dann gar nicht gehen. Aber wir wollen doch Kinder, dass sie reflektieren, dass sie selbst zu der Erkenntnis kommen, was da nicht passt. Wir wollen doch nicht einen König Jojada, ne, der solange er unter der Zucht des hohen Priesters stand, da hat er Gottes Wege vollzogen. Aber in dem Moment, wo der gestorben war, war er völlig überfordert, weil er nie selbst gewachsen ist. Sie sollen selbst erkennen, ne, ob sie wirklich hier so geglaubt haben, wie es richtig war. Die Verse hatten wir schon als grundlegendes Beispiel für die Haltung unseres Herrn. Er wird gleich abgeführt werden, verhört werden, geschlagen, gefoltert und bestialisch umgebracht. Ihm geht es aber um Frieden, Frieden, den er schon hat. Betone es nochmal, sie sollen sich in ihren Vorwürfen aber nicht zermartern. Es kann sein, im Leben von manchen Menschen, und das ist das, was ich hier noch zusätzlich sagen will, dass irgendeine bestimmte Form von Schuld bei sensiblen Menschen wirklich das ganze Leben mitgeht. Und das will er ihnen hier eigentlich ersparen. Klar gibt es schlimme Dinge, was weiß ich. Wenn du durch Fahrlässigkeit, das sind wieder die Eltern gefragt, wenn wir durch Fahrlässigkeit meinetwegen irgendeine Verletzung, weil wir unserer Aufsicht nicht nachgekommen sind, weil wir nicht aufgepasst haben, im Extremfall sogar über einen Vorsatz aus Zorn heraus irgendjemanden unserer Lieben einen Schaden zugefügt haben, das kann dich sehr belasten, oder? Das kann sensible Menschen wirklich das ganze Leben begleiten. Er will aber eben nicht, dass sie darin stehen bleiben. Klar bleibt es Schuld. Aber er will hier ganz klar auch immer wieder vor Augen führen, für alles Versagen, auch in deinem Leben. Wirklich für alles, egal was du getan hast, welche Dimension es hat, gibt es eine Lösung. Und der Martin hat vorhin schon gesagt, die vier Worte, er ist dafür gestorben. Wir dürfen Frieden finden. Über all unser Wesen, über alle unsere Schuld. Auch die, die nie sichtbar geworden ist. Auch die, die nie zum Ausbruch gekommen ist, was unser Wesen negativ ausmacht. Es ist doch ein Wahnsinn, wie unser Gott ist, oder? Was lesen wir? Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Wisst ihr, wo steht? Wichtiger Vers für uns. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Psalm 51. Wer Buße tut, dem aufrichtigen Bußetunenden wird er nicht widerstehen. Ich will ein Stück weit noch den Blick ein bisschen wandeln, weil das ist noch ein zweiter Anker, dieses Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Da gibt es noch eine zweite Auslegung, einen zweiten Anker. Gerade auch der Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er will ihnen hier auch noch etwas anderes beibringen. Sie werden jetzt fallen, er jedoch nicht. Und er will ihnen hiermit auch zeigen, worin denn eigentlich der Grund liegt, dass er fest bleibt, wo der Unterschied liegt. Und er will ihnen damit auch ein Vorbild geben. Es ist ja mit einer Aufforderung und eine Zusage, die er ihnen hier gibt. Er hat die Welt überwunden. Wie hat er das gemacht? In der schwierigen Zeit. Was macht den Unterschied zwischen ihm und den Jüngern aus? Ich denke, da können wir gut das Lukas-Evangelium hinzunehmen. Wenn ihr dort seht, was in Gethsemane passiert ist. Er hat dort gerungen. Er hat sogar dem Vater gebeten, dass er die Stunde an ihm vorbeigehen könnte. Aber hat es immer unter seine Entscheidung gestellt. Ich denke, es ist die einzige Stelle, wo das da noch drin steht, dass dann ein Engel kam und ihn stärkte. Seht ihr, das drückt es hier auch aus, auch, dass der Vater bei ihm war, dass er eben sich hat stärken lassen und dass er so wirklich gehorsam sein konnte in allen Dingen. Und so konnte er dem Judas, für den er alles getan hatte, ruhig entgegengehen. So konnte er sich vom Pilatus beherrschen lassen, der nur ein abgeleiteter Herrscher war. Er ist der eigentliche Herrscher. Er konnte die Schläge geduldig ertragen. Und das sollten die Jünger auch lernen, dass in der Situation, wenn es hart würde, dass sie sich zu ihm fliehen können. Sehen wir das mit dem Gebet, das er vorher genannt hat? Er hat so intensiv gebetet und hat sich so unterstützen lassen. Und das ist ein Vorbild zu uns. Unsere Stärke liegt in ihm. Es ist die Zusage, dass der Vater und der Sohn und der Geist, wenn es bei uns hart auf hart wird, genauso zu uns stehen werden. Kennen wir nicht so viele Beispiele von vielen Gläubigen? Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ihr in eurem Leben zumindest stückweise, es ist halt eine andere Umgebung bei uns, dass wir doch in den kleinen Dingen das auch schon festgestellt haben. Weiß ich, wer das mal von Jakob Esau gelesen hat. Er war in Russland inhaftiert, wegen seines Glaubens. Krieg's nicht hundertprozentig zusammen, ich habe das Buch auch nicht gefunden, aber zumindest die rote Linie stimmt. Und dann kam wohl ein Wächter zu ihm und hat gesagt, wenn du deinen Glauben nicht lässt, erschieße ich dich. Er war mutig. Ich sage aber gleich was zu seinem Mut. Er hat dann gesagt, wenn Gott nicht will, dass du mich erschießt, wird deine Pistole nicht funktionieren. Also ich hätte es nicht gemacht, keine Frage. Ne? Aber ich sage gleich noch was dazu. Er hat dreimal versucht, dann hat er einmal nicht repetiert, einmal hat das Ding geklemmt und einmal war es leer. Versteht ihr? Das ist nur als Beispiel genannt. Ne? Das ist dann die Unterstützung. Er sah dann hinterher, hat er dann gesagt, er saß dann in seiner Zelle und hat vor Schreck, was er da gesagt hat, selbst gezittert. Denkt, das trifft uns. Ne? Aber das trifft auch das, was hier steht. Ne? Geben wir ihm hier erst noch die Ehre. Er hat die Welt wirklich überwunden. Er hat den Versuchungen Satans widerstanden. Hier und auch schon, was wir gelesen hatten, als er wirklich an ihn herangetreten ist. Er hat der Versuchung widerstanden, die Folgen, den Kelch der Folgen der Schuld nicht zu tragen. Auch das war eine Versuchung. Er war dem Vater treu in allen Dingen, weil dieser ihm stärkte. Er hat die Anfechtung des Todes überwunden. Und er ist dann auferstanden als letzter großer Sieg. Ich komme auch zum Ende und will es nur kurz nochmal anwenden. Ich weiß nicht, wie deine Überwindung der Welt ist. Wir haben eine ganz andere Ebene, als dass es um Tod oder Leben geht. Aber dennoch, es geht auch für uns um das Überwinden der Welt. Wo sind deine Lebensziele? Was ist dir wichtig? Reflektiert vielleicht das mal zu Hause. Das ist mein Ernst. Worauf lebt ihr eigentlich jeden Tag hin? Die Anerkennung der Welt ist ein schlechter Berater. Wenn ihr wirklich auf Christus schaut, werdet ihr da Probleme kriegen. Wenn ihr da konsequent seid, ihr könnt es nur über Kompromisse lösen. Früher oder später werdet ihr merken, dass ihr die Anerkennung nicht habt. Er hat die Welt überwunden. Überwinden wir sie auch, wenn es um die Themen geht, Sexualität, Freundschaft, Ehrlichkeit, vielleicht Abtreibung oder Party, was weiß ich. Wir können da vieles einsetzen. Schaut, es ist immer so interessant, in unserem Alter, da sind so die entsprechenden, ich den Begriff noch so, wo ist es? Die Abitur feiern mit gewissen silbernen Lorbeerkränzen schon versehen, also 25 Jahre. Und ihr könnt euch vorstellen, welche Themen dann da so schnell hochkommen. Wir kennen das, ne? Mein Auto, meine Frau, mein Beruf, meine Karriere, was gibt's noch? Haus, genau, habe ich noch vergessen. Genau. Haben wir da den Mut zu sagen, und meine Seele? Dass wir wirklich wissen, wir haben die Welt überwunden und wir stehen dazu und sind auch nicht darüber verbittert. Versteht ihr, es ist ein Unterschied. Wir können immer uns da hinsetzen und sind fürchterlich verbittert, eigentlich hätte ich es doch auch gerne, was alle anderen haben. Da haben wir die Welt nicht überwunden. Da haben wir uns selbst gezügelt. Das schon. Aber können wir dann wirklich sagen, jawohl, und es war richtig, die Prioritäten anders zu setzen? Ich will nochmal zusammenfassen. Ist auch Zeit. Wir haben, glaube ich, unseren Herrn, ich hoffe, dass das klar so rübergekommen ist, wirklich gesehen, wie er als Seelsorger ist. Eine wahnsinnige Arbeit um uns. Ein Angebot, uns hinzuführen und zu verändern. Die Schuld zu vergeben. Und uns wirklich beizustehen in jedem praktischen Tat unseres Lebens. Überlegt, was ich euch aufgetragen habe in eure tägliche Woche. Dürft das gerne wirklich ausprobieren. Dass wir ihm nacheifern, dass wir das sind und ein Stück weit auf ihn hinzuwachsen. Und ich denke, wir dürfen ihn anbeten und das will ich dann auch noch tun zum Schluss. Und ihr dürft dann gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, ich will dir danken, dass du wirklich ein solches Wesen hast, dass du wirklich ein so gnädiger Gott bist. Und es ist für uns so faszinierend, die so schnell auf sich selbst blicken, dass du in diesen Umständen wirklich so auf das Wohl anderer geschaut hast. Ja, es ist faszinierend, dass wir da von dir lernen können, dass du uns auch den Geist gegeben hast, der uns unterstützt dabei, das auch umzusetzen. Und es ist genauso faszinierend, Herr, dass du wirklich zugesagt hast, dass du, wenn wir Buße tun, du uns jede Schuld vergibst. Möchte ich bitten, dass du das auch in unserem Gedächtnis behältst. Ja, dass wir dich ja loben und anbeten und auch mit unseren Taten dann dir die Ehre geben, die du verdienst. Amen.